ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Seit mehr als zwei Wochen berichten wir Ihnen hier täglich aus den Regionen im Westen Deutschlands, was die zerstörerischen Wassermassen angerichtet haben. Jetzt wird immer klarer, vor welch gewaltigen Hürden die Menschen beim Wiederaufbau stehen. Dazu schauen wir gleich ins Ahrtal. Zuerst jedoch auf neue Extremwetter, die wir in diesen Tagen weltweit sichten. Mitunter nicht weit von uns, im Süden und Südosten Europas, wo keine Flutwelle, sondern eine extreme Hitzewelle fatale Folgen hat. Die Menschen ächzen unter Temperaturen von teils mehr als 40 Grad und in Griechenland soll es sogar noch heißer werden. Im Süden Italiens wüten derweil Waldbrände. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Das Extremwetter verlangt auch den Einsatzkräften Extremes ab. Anja Miller berichtet.
Diese Strandanlage bei Catania wurde von den Flammen vollkommen zerstört. Bis zu 170 Menschen waren von Feuer eingeschlossen und retteten sich an den Strand. Von dort brachte die Polizei sie mit Booten in Sicherheit. Dicke Rauchschwaden zogen über die gesamte Ostküste Siziliens. Allein im Großraum von Catania lebt mehr als 1 Million Menschen. Brände brachen auch in der Stadt selbst aus, wo die Einwohner mit ihren Autos vor den Flammen flüchteten. Niemand darf hier jetzt mehr durch. Die Polizei kontrolliert nochmal die Straßen. 250 Einsätze hatte die Feuerwehr innerhalb eines Tages allein auf Sizilien. In der Nacht brannte es auch gefährlich nah an Palermo. Hier ist inzwischen die Rede von Brandstiftung. Das hier sind kriminelle Organisationen, die bewusst Schaden in der Region anrichten. Bisher konnten wir aber extremere Situationen verhindern. In Griechenland ist die außergewöhnliche Hitze das Hauptproblem. Seit Tagen über 40 Grad und es soll noch heißer werden. Besonders schlimm ist es in den Städten, wo sich viele Menschen keine Klimaanlage leisten können. Wir haben 10 Ventilatoren zu Hause. Für Klimaanlagen haben wir kein Geld. Ja, klar sind wir besorgt über den Klimawandel, darüber, was die Menschen dem Planeten antun und dass es solche Überhitzungen gibt. Der Zivilschutz fordert die Menschen auf, Arbeiten im Freien zu reduzieren, selbst am Strand in der Mittagshitze vorsichtig zu sein und viel Wasser zu trinken. Für die Bedürftigen wurden Kälteräume eingerichtet. Hierher kommen Menschen, die keine Wohnung oder Klimaanlage haben. Wir befinden uns hier in einem der 3 klimatisierten Räume der Stadt Athen. Alle Menschen haben Zugang, von 8 bis 21 Uhr. Wir achten auch darauf, dass die Abstandsregeln hier eingehalten werden. Experten ordnen die derzeitige Hitzewelle als eine der längsten seit Jahrzehnten ein. Es ist deswegen ein gefährliches Phänomen, weil es sehr lange anhalten wird. Laut unseren ersten Schätzungen wird es bis kommenden Freitag dauern. Zivilschutz und Feuerwehr befinden sich in Alarmbereitschaft. Die Behörden stellen sich auf weitere Extremsituationen ein.
Im Westen Deutschlands hat sich das Hochwasser zwar längst zurückgezogen, überstanden ist die Katastrophe damit längst noch nicht. Es ist für viele eine sehr persönliche Katastrophe. 2 Wochen lang haben sie nun in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz aufgeräumt. Irgendwie musste es ja weitergehen. Aber mit jedem Tag wurde auch immer deutlicher, welch gewaltiges Ausmaß diese Schäden haben. Und für viele umso schmerzhafter, wenn sich nach und nach jede leise Hoffnung zerschlägt und klar wird, dass sie wirklich alles verloren haben. Aus dem Ahrtal berichten Johanna Wahl und David Flaßkamp.
Bis in den ersten Stock stand hier das Wasser. Das Haus von seinen Schwiegereltern in Maischoss im Ahrtal ist nicht mehr zu retten. Zu diesem Urteil kommt die Gutachterin. Zu groß sind die Schäden und Verunreinigungen.
Die meisten Häuser, die in der Form und in der Höhe im Wasser gestanden haben oder den Fluten ausgesetzt waren, dem starken Wasserdruck und der Belastung, also sowohl mit Heizöl als auch mit Fäkalien, sind meiner Meinung nach nicht mehr zu retten.
Für die Betroffenen eine finanzielle Katastrophe. Tobias Torres García wollte eigentlich neben seinen Schwiegereltern bauen. Nun ist er unsicher.
Aber wer gibt mir das Geld wieder? Ich habe trotzdem das Grundstück finanziert. Ne? Darf ich darauf bauen?
Ein flächendeckendes Hochwasserschutzkonzept für die Region und Planungssicherheit für die Betroffenen fordert daher die Sachverständige, die in den vergangenen zwei Wochen so viele zerstörte Häuser an der Ahr begutachtet hat.
Meine Forderung an die Politik ist, schnell Fakten zu schaffen jetzt und eine klare Aussage zu machen, wo wieder aufgebaut werden darf oder wo es keinen Sinn macht. Und das ganz offen zu kommunizieren. Den Betroffenen ist nicht damit geholfen, damit irgendwann in einem halben Jahr zu kommen. Wir müssen das jetzt wissen.
Viele Menschen an der Ahr haben längst angefangen, wieder aufzubauen. Sie brauchen eine Perspektive, wie es für sie weitergehen kann.
Angesichts dieser enormen Herausforderungen durch diese Katastrophe fällt vielen der Blick nach vorne schwer. Der Blick zurück ist allerdings ebenfalls schmerzhaft, denn womöglich hätte Leid verhindert werden können im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Auf Warnungen des Landesamts für Umwelt sei vor Ort erst spät, zu spät reagiert worden. Dazu weiß meine Kollegin Johanna Wahl vom Südwestrundfunk mehr. Johanna, es stehen sehr detaillierte Vorwürfe im Raum anhand einer genauen Zeitabfolge für diesen Abend. Wie sieht die aus?
Nun, das Landesamt für Umwelt hat mehrmals gewarnt vor steigenden Pegeln. Schon am Nachmittag vor der Katastrophe hat es einen Pegel von 5 Metern vorausgesagt. Das wurde dann zwar zwischenzeitlich nach unten korrigiert, aber ab abends 7:30 ging es dann wieder von einem Pegel von 5 Metern aus. Und mal zum Vergleich, der bisherige Allzeithöchststand waren vor einigen Jahren bei einem Hochwasser 3,70 Meter. Und das hat damals schon zu erheblichen Schäden geführt. Jedenfalls an dem Tag wurde dann abends ab 8:30 sogar von einem Rekordpegel von fast 7 Metern gewarnt. Aber erst um 23 Uhr, also Stunden später, hat der Kreis den Katastrophenfall ausgerufen und mit Teilevakuierungen begonnen. Und die Frage ist jetzt eben, was ist da passiert? Wurden diese Meldungen, die online abrufbar sind für den Kreis, für den Krisenstab, nicht wahrgenommen? Die gehen übrigens auch automatisch per Mail an den Kreis. Haben die also nicht wahrgenommen? Haben die falsch interpretiert? Haben sie ignoriert? All das muss jetzt aufgearbeitet werden.
Gibt es zu diesen Vorwürfen schon Reaktionen vom Landkreis?
Also der Landrat hat sich erst ein bisschen zurückgezogen gegenüber dem SWR, hat sich aber jetzt doch geäußert in dieser Woche und hat zunächst einmal betont, dass es sich ja um eine Katastrophe von unvorhersehbarem Ausmaß handelt. Und außerdem hat er ein Stück weit die Verantwortung von sich geschoben, indem er gesagt hat, für die Alarmierung der Bevölkerung sei die technische Einsatzleitung zuständig und nicht er. Und auch hat er betont, dass in Wahrheit jetzt wirklich weder Kreis noch Land noch Bund im Moment wirklich eine Antwort hätten auf die Frage, wie diese Katastrophe verhindert werden können. Uns ist ja auch klar, bei so einer Katastrophe kann jetzt nicht nur auf den Kreis geguckt werden. Auch Land und Bund müssen überlegen, wie man sich bei Hochwasserschutz, wie man sich bei Katastrophenschutz anders oder neu aufstellt.
Und welche Folgen haben diese Vorwürfe nun? Ermittelt etwa die Staatsanwaltschaft?
Also die zuständige Staatsanwaltschaft in Koblenz ermittelt derzeit nicht. Sie sieht keinen begründeten Anfangsverdacht gegen Verantwortliche in Behörden. Und ein Sprecher sagte auch gegenüber dem SWR, dass er nicht davon ausgeht, dass in absehbarer Zeit es zu einem Verfahren kommt. Da muss man auch wissen, da gibt es gerade ganz andere Probleme und Aufgaben. Da geht es um das Auffinden von Vermissten und um die Identifizierung von Toten.
Vielen Dank, Johanna Wahl, für diese Informationen nach Mainz. Für viele Menschen in den überschwemmten Regionen ist es zudem eine doppelte Krise, denn Corona war schon vor den Wassermassen dort und scheint noch lange zu bleiben. Dabei stehen wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern aktuell gut da, was die Zahlen zur Corona-Pandemie angeht. Nur wenige Erkrankte müssen auf die Intensivstationen und die Todeszahlen sind deutlich gefallen. Die Inzidenz ist zwar am Steigen, aber mit aktuell 16,9 noch auf niedrigem Niveau. Um uns herum, gerade in unseren beliebtesten Urlaubsländern, sieht das ganz anders aus. Das Coronavirus verbreitet sich deutlich, auch durch die Delta-Variante. In Spanien liegt die Inzidenz bei 356,4, in Frankreich bei 223,8, in den Niederlanden bei 182,9 und in der Türkei bei 153,8. Das beobachten und erleben auch unsere Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten in diesen Ländern. Stefan Scharf, Friederike Hofmann und Michael Schramm zur aktuellen Situation in Spanien, Frankreich und der Türkei.
Urlaubsfreuden in der Türkei. Dieser Tage sind sie aus gleich zwei Gründen getrübt. Zum einen brannte und brennt es unweit gleich mehrerer Touristenhochburgen. Zum anderen rücken immer mehr Krankenwagen wegen Corona aus. Die Zahl der Neuinfizierten hat sich innerhalb einer Woche verdoppelt auf über 22.000. Neben der Delta-Variante eine wichtige Ursache. Es gab hohe Feiertage in der Türkei. Die Familien kamen zusammen und das Virus verbreitete sich dadurch offenbar verstärkt. Nicht nur für Touristen, auch für den Tourismus der Türkei, eine Schlüsselbranche des Landes, sind das bedrohliche Nachrichten. Obwohl praktisch das gesamte touristische Personal geimpft ist, drohen Einschränkungen und sogar ein erneuter Lockdown. Erste Reiseanbieter stornieren bereits. Nach der Corona-bedingt ausgefallenen Saison 2020 könnten die Gäste schon bald wieder ausbleiben. Zwar muss man in der Türkei offiziell auch im Freien Masken tragen, aber Restaurants, Museen oder Strände sind offen. Genau das aber könnte sich ändern. Und ob dann Touristen tatsächlich immer noch bereit sind, dafür langwierige Quarantänen auf sich zu nehmen oder Tests zu machen, das darf bezweifelt werden.
Hier hoch kommt ohne Corona-Kontrolle keiner. Für den Pariser Eiffelturm müssen Besucher nachweisen, dass sie vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Das gilt für alle Sehenswürdigkeiten und Museen in Frankreich mit mehr als 50 Besuchern. Beim Eiffelturm gibt es auch Tests vor Ort. Insgesamt liegt die 7-Tage-Inzidenz in Frankreich bei mehr als 200. In einigen Urlaubsregionen am Mittelmeer und Atlantik sind die Infektionszahlen besonders angestiegen. In vielen Orten gilt daher wieder Maskenpflicht auf den Straßen, wie in Pilat-sur-Mer bei Bordeaux oder auf Korsika. Strände sind in der Regel von der Maskenpflicht ausgenommen.
Momentan darf man in Frankreich noch einfach so ins Restaurant, aber das könnte sich in gut einer Woche ändern. Gerade ist ein Gesetz verabschiedet worden, dass man nur noch ins Café oder Restaurant darf, wenn man vollständig geimpft, negativ getestet oder genesen ist. Gleiches gilt für Fernzüge oder das Flugzeug.
Gegen diese Maßnahme wurde heute in verschiedenen Städten in Frankreich demonstriert.
Jetzt gucken alle ganz gebannt darauf, ob der Verfassungsrat am Donnerstag für dieses Gesetzespaket grünes Licht gibt.
In Spanien stimmt das Wetter, aber nicht die Infektionslage. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 300 ist das Urlaubsland Hochinzidenzgebiet. Deutsche Touristen müssen, wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind, nach ihrer Rückkehr in Quarantäne. Nun werden die Lockerungen wieder ein Stück weit zurückgenommen. Auf Mallorca sind Strände und Parks von 22 bis 6 Uhr geschlossen. Restaurants müssen um 1 Uhr schließen. Im Innenbereich gilt Maskenpflicht. Nächtliche Ausgangssperren gibt es nur noch in 5 Regionen, unter anderem Valencia und Katalonien. Langsam spüren auch die Krankenhäuser die steigenden Infektionszahlen, auch auf den Intensivstationen. Dafür liegt man beim Impfen weit vorne. Mittlerweile sind 58% der Spanier vollständig geimpft.
Seit Spanien zum Hochinzidenzgebiet erklärt wurde, wächst die Verunsicherung. Die Buchungen sind nach Angaben der Hotelverbände um 1/3 zurückgegangen. Die Quarantänepflicht schreckt wohl vor allem Familien mit Kindern ab, die nicht geimpft sind.
Ja, und viele von Ihnen suchen sich jetzt ein neues Urlaubsziel, das im Inland liegt. So fallen für Nicht-Geimpfte Tests und Quarantäne bei der Wiedereinreise weg und auch Durchgeimpfte gehen nicht das Risiko ein, dass ihre Kinder beispielsweise in Quarantäne müssen, wenn ihr Urlaubsland zu einem Hochrisikoland wird. Die Tourismusbranche hier kann die Gäste gut gebrauchen. Doch braucht es dafür auch freie Betten. Aus dem Allgäu berichtet Eckhard Querner.
Das Hotel Hanuselhof in der Gemeinde Weidnau im Oberallgäu. Wellness, Pool und Golfplatz gleich hinterm Haus, innen 48 Zimmer, alle ausgebucht. An der Rezeption gehen E-Mails und Anrufe ein. Das hat auch mit der Hochstufung Spaniens zum Hochinzidenzgebiet zu tun.
Seitdem spüren wir auf jeden Fall eine erhöhte Nachfrage oder nochmal erhöhte Nachfrage. Allerdings können wir die natürlich nicht bedienen, weil wenn das Haus voll ist, ist das Haus voll.
Ähnlich die Lage bei Angelika Säuer in Kranzeck. Auf ihrem Hof unterhalb des Gründen vermietet sie Ferienwohnungen.
Die Buchungslage ist spitze und es sind täglich ganz viele weitere Anfragen, die eingehen. Ja, wir könnten täglich 10-mal, 20-mal unsere Betten belegen, ganz klar. Die Nachfrage ist immens.
Diese Nachfragen kommen oft von Umbuchern. Doch die meisten Feriengäste, die bei Angelika Säuer Urlaub auf dem Bauernhof machen, haben schon im vergangenen Sommer gebucht. Bayern ist und bleibt das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen im Inland. Das freut zwar die Beherbergungsbetriebe im Allgäu, was ihnen aber Sorge macht, ist der Blick auf den Herbst. Wie wird die Politik auf hohe Inzidenzen reagieren? Müssen die Betriebe wieder in den Lockdown?
Der alles entscheidende Punkt ist natürlich eine inzidenzunabhängige Öffnung, auch über den Herbst hinaus, dass auf jeden Fall die Politik da auch entsprechend agiert und die Hotellerie und die Gastronomie eben nicht mehr nur anhand der Inzidenzen die Entscheidungen trifft.
Angelika Säuer spricht für 520 Höfe im Allgäu, die Urlaub auf dem Bauernhof anbieten. Erneute Schließungen halten die Gastgeber nicht für sinnvoll.
Wir halten alles ein, die Gäste auch jetzt, sie reisen an. Wir kontrollieren, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Wir halten alle Maßnahmen ein, die AHA-Regeln. Und dann sehe ich nicht ein, wenn wir jetzt so vorsichtig sind, dass wir wieder die Zeche zahlen und werden sich jetzt andere austoben.
Hier im Allgäu sehen sie sich gut aufgestellt für die nächste Infektionswelle. Nur mehr Kapazitäten, um auch die Spanien-Umbucher aufzunehmen, haben sie nicht. Und ihre im Lockdown entgangenen Geschäfte lassen sich schließlich auch nicht nachholen.
Wir bleiben bei Corona. In Berlin sind mehrere Demonstrationen untersagt worden. Trotzdem ist die Polizei mit mehreren Hundertschaften in der Hauptstadt unterwegs. Thorsten Schröder hat mehr dazu im Nachrichtenüberblick.
Nach Polizeiangaben sind mehr als 1700 Einsatzkräfte dazu angehalten, die Versammlungsverbote durchzusetzen. Im Bereich des Brandenburger Tors und des Reichstagsgebäudes wurden Gitter aufgestellt. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte gestern Anträge gegen das Verbot einer Querdenken-Demonstration zurückgewiesen. Auch das Oberverwaltungsgericht schloss sich der Argumentation der Polizei an. Sie begründet ihr Verbot unter anderem damit, dass die Teilnehmer regelmäßig Infektionsschutzregeln brechen. Nachdem die Sächsische Impfkommission gestern eine Corona-Schutzimpfung für alle Kinder ab 12 Jahren empfohlen hat, fordern nun auch die Kinderärzte eine entsprechende Impfempfehlung für ganz Deutschland. Die Eltern bräuchten eine klare Perspektive, so der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Es gebe inzwischen zahlreiche Studien, welche die Impfung für Kinder ab 12 Jahren als sicher und gut verträglich bewerteten. Die Steuerunterlagen des früheren US-Präsidenten Trump sollen nun doch einem Parlamentsausschuss zugänglich gemacht werden. Das Justizministerium wies die Steuerbehörde an, die Dokumente freizugeben. Trump kann allerdings noch Berufung dagegen einlegen. Anders als bei US-Präsidenten üblich, weigert er sich, seine Steuererklärung offenzulegen. Das führte zu Spekulationen, Trump könnte als Präsident beeinflussbar gewesen sein. Fast 200 Migranten im Mittelmeer aus Seenot gerettet. Das private Rettungsschiff Ocean Viking nahm sie an Bord. Unklar ist, in welchem Hafen sie an Land gehen können. Seit dem Jahresbeginn ertranken im Mittelmeer 930 Migranten, fast dreimal so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so die Internationale Organisation für Migration. An der Küste des US-Bundesstaates Florida hat die Ausbreitung einer giftigen Alge ein Massensterben von Meerestieren ausgelöst. Hunderte Tonnen toter Fische und Krabben wurden auf einer Länge von rund 250 Kilometern angeschwemmt. Nach Angaben von Umweltschützern vermehren sich die Algen in diesem Jahr besonders stark, weil im März aus einer Düngemittelfabrik Phosphate ausgelaufen sind, von denen sie sich ernähren.
Und wir kommen zu den Olympischen Spielen in Tokio. Da ist sozusagen Halbzeit. Deutschland liegt aktuell auf Platz 11 im Medaillenspiegel. Und heute kam eine historische Medaille dazu. Julia, du hast einen weiteren spannenden Olympiatag für uns.
So ist es. Riesenjubel bei den deutschen Judoka. Sie holten nämlich Bronze bei einer Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele gab es einen Mixed-Wettbewerb im Judo. Und am Ende waren es nicht eine, sondern gleich 12 Bronzemedaillen für das deutsche Team. Sie gingen nämlich hier als Mannschaft an den Start. Alle für einen, einer für alle. Aus Einzelkämpfern wurden Teamplayer allein auf der Matte gemeinsam gewinnen. Vor den Augen der anderen zu kämpfen, motiviert offenbar noch mehr.
Die Gefühle müssen raus, wenn Einzelsportler entdecken, dass es in der Gemeinschaft ein bisschen schöner ist, Erfolg zu haben und zu feiern.
Ich kämpfe gern fürs Team, ich brenne fürs Team. Man ist zwar alleine auf der Matte, aber man weiß, eigentlich steht das Team mit einem auf der Matte.
Die deutsche Judo-Mannschaft ist vor dem Bronzeduell gegen die Niederlande in sich gekehrt. 6 Kämpfe entscheiden, wer die Medaille bekommt. Und jede Athletin will nicht diejenige sein, die aufs Kreuz gelegt wird. Diesmal hängt mehr dran als der persönliche Erfolg. Diesmal geht es um die Mannschaft. Das deutsche Team liegt zu Beginn zurück, aber Bronzemedaillengewinnerin Anna-Maria Wagner bringt die Mannschaft nach vorne mit dieser spektakulären Technik. Es wird dramatisch. Die Niederlande kontert und gleicht aus 2:2. Dann die heute überragende Theresa Stoll, die alle ihre Kämpfe gewinnt. Sie bringt das Team wieder in Front und dann geht das Zittern los. Ein Abnutzungskampf zwischen Sebastian Seidel und Tonike Tsiakadoea geht in die Verlängerung. Der Niederländer ist zu passiv und verliert. Bronze für das deutsche Team.
Das ganze Team steht hinter einem, man geht auf die Matte, man spürt es. Die stehen da, schreien für einen, feuern einen an und das ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl und das hat auch echt Spaß gemacht heute.
Das deutsche Team jubelt im Mutterland des Judo. 3 Medaillen mit dem emotionalen Highlight am Schluss. Gute Aussichten für die Zukunft.
Viele Nationen wie Georgien als Beispiel, sie haben sehr, sehr starke Männer. Andere Nationen haben nur starke Frauen. Aber zusammen, wir sind noch stärker. Und das hat heute Deutschland auf den Punkt gebracht.
Viele Solisten, ein noch besseres Team, das jubeln darf. Gemeinsam.
Fast wären auch diese 3 Jamaikanerinnen hier gemeinsam über die Ziellinie gelaufen im 100-Meter-Finale der Frauen. Aber dieser erste Eindruck täuscht. Teamgeist gibt's hier nicht. Weder während des Rennens noch danach. Egoismus ist offenbar Trumpf. Ja, gewinnen kann auch einsam machen.
Sie ist die Sprintkönigin von Tokio. Elaine Thompson-Hira gewinnt die 100 Meter, wie bereits in Rio. Die Zeit 10,61 Sekunden. Neue persönliche Bestleistung, neuer olympischer Rekord. Ich wusste, dass das in mir steckt. Durch eine Verletzung hatte ich Höhen und Tiefen, aber Gott stand mir bei. Gott ist mir immer nah. Das Finale ohne die Nigerianerin Okagbare, Ausschluss wegen Dopingverdachts. Jamaika, Heimat des abgetretenen Superstars Usain Bolt und Land der Supersprinterinnen. Elaine Thompson-Hira, grandios. Der Sieg vor ihren Landsfrauen Shelly Ann Fraser-Pryce und Sherika Jackson. Übrigens, grün sind hier nur die Hosen, die Frauen sind es sich nicht. Die Frage danach wird mit Schweigen und Floskeln beantwortet. Ich habe den größten Respekt für die Frauen hier. Und Respekt gebührt dieser Leistung. Nur Florence Griffith Joyner war einst schneller. 10,49 Sekunden, 1988 in Indianapolis. Bei Olympia setzt Thompson-Hira die neue Bestmarke. Irgendwann werden andere schnelle Frauen den Rekord einkassieren. Aber ich habe das Signal gesendet, alles ist möglich. Sie kann hier noch 2 weitere Medaillen gewinnen, über die 200 Meter und in der Staffel. Da auch dabei Fraser Pryce. Vielleicht kann ja ein gemeinsamer Erfolg die Stimmung hier verbessern.
Gemeinsam wollte auch die deutsche Staffel für eine Überraschung sorgen über die 4x400 Meter. Dass das deutsche Team da überhaupt antreten durfte, das kostete die 4 schon vor dem Start sehr viele Nerven. Qualifiziert oder nicht, es gab jede Menge hin und her. Am Ende standen sie am Start und scheiterten gemeinsam.
Das war tatsächlich
jammer, jammer, schade
und kurios. Der Olympia-Auftritt der deutschen Mixed-Staffel, der gesamte. Zunächst die Vorlaufgeschichte. Gestern erst 9. und raus. Dann plötzlich doch Freudensprünge. Wieder rein ins Finale, weil andere disqualifiziert werden, die aber protestieren. Erfolgreich. Deutschland wieder raus. Legt dann dagegen Protest ein, bekommt auch Recht und erscheint so heute doch noch zum Endlauf.
Wir sind schlafen gegangen in dem Wissen, okay, mit den 2 Protesten sind wir dabei. Da sind wir heute Morgen aufgestanden, ich bin mit Manuel auf dem Zimmer und hat gesagt, Marvin, irgendwas ganz Schlimmes passiert ja gerade. Haben wir festgestellt, okay, die beiden wieder rein und ja, das waren ziemlich bange Stunden.
Mit Zwischen-Happy End. Deutschland startet im Finale bei der olympischen Premiere der 4x400 Meter Mixed-Staffel. Marvin Schlegel, Corinna Schwab, Nadine Gonska und Manuel Sanders. Beim ersten Wechsel noch gut im Rennen, beim zweiten dann aber plötzlich am Boden.
Sturz!
Und erstmal wieder raus.
Gefühlt hatte Nadine den Stab schon. Dann ist mir die Jamaikanerin in die Füße gekommen. Und ich bin irgendwie zu Sturz gekommen. Es ist einfach
weiß nicht, man kann keine Worte gerade für finden.
Nach einigen Schocksekunden, aber olympischer Kampfgeist, bringen sie ihre Staffelgeschichte doch noch zu einem Ende. Beim überraschenden Olympiasieg der polnischen Staffel kommt die Deutsche außerhalb der Wertung ins Ziel, abgeschlagen, aber nicht niedergeschlagen.
Vor 2 Monaten haben wir noch ein bisschen davon geträumt, überhaupt hier teilnehmen zu dürfen. Jetzt haben wir es gestern dann irgendwie doch über ein paar Umwege geschafft, ins Finale zu rennen. Jetzt muss man das einfach zu Ende bringen und ist zwar jetzt schon bitter und ziemlich traurig und ich glaube, wir hätten schon vielleicht ein paar Chancen gehabt, aber so ist es nun mal im Sport.
So wie gestern und heute.
Jammer, jammer, schade.
Die Olympia-Premiere der deutschen Mixed-Staffel.
Wie heißt es so schön? Dabei sein ist alles. Das ist ja auch der olympische Gedanke. Trotzdem wollen natürlich auch Außenseiter gewinnen oder zumindest weit kommen, so wie auch die deutschen Basketballer. Die Chancen sind da. Obwohl sie nämlich in der Vorrunde nur ein Spiel gewonnen und 2 verloren haben, sind sie nun eine Runde weiter.
Gut gebrüllt, verloren, aber doch weiter. Die deutschen Basketballer stehen im Viertelfinale trotz der Niederlage gegen Mitfavorit Australien. Bester deutscher Werfer Andreas Obst mit 17 Punkten. Die Australier um Superstar Patty Mills insgesamt zu stark für die deutsche Mannschaft. Die steht aber dennoch erstmals seit 29 Jahren im Viertelfinale.
Deutschland war mal eine Diskusnation zu Zeiten der Harting-Brüder. Doch jetzt ist er hier, der neue Chef im Ring. Daniel Stahl aus Schweden wurde heute mit einer Weite von 68,90 Meter neuer Olympiasieger im Diskuswurf vor seinem Landsmann Simon Petersen. Ja, da kann man schon mal vor Freude durchs Olympiastadion sprinten, auch wenn Stahl mit mehr als 140 Kilogramm eben eher die klassische Diskuswerferfigur hat. Die einen freuen sich über Medaillen, die anderen langweilen sich. In diesem 10 Quadratmeter Zimmer hat Radprofi Simon Geschke mehr als eine Woche verbracht im Corona-Quarantäne-Hotel. Trotz Impfung war er nämlich positiv getestet worden. Das heißt also kein Besuch, keine frische Luft, einziger Luxus, ein beheizter Toilettensitz. Auch das gehört zu diesen Olympischen Spielen. Aber jetzt hat er es wohl überstanden, denn morgen soll es nach Hause gehen. Seine Olympiabilanz, ja, entsprechend eindeutig.
Also es war definitiv die sinnloseste Reise in meiner Karriere, würde ich es mal betiteln. Um die halbe Welt geflogen, kein Rennen gefahren, das alles nach der Tour de France. Und dann noch eine Woche länger geblieben als geplant. Es ist natürlich auch ein bisschen, ich habe den Humor nicht verloren. Aber ja, es ist eine Geschichte, die ich auf jeden Fall meinen Enkeln den dann beibringen kann, dass man sich immer die Hände desinfizieren muss.
Simon Geschke hat den Humor nicht verloren und Sie vielleicht jede Menge Geld gewonnen. Hier sind die Lottozahlen. 1, 4, 8, 24, 26, 39, Superzahl, die 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Ja, wie ein Sechser im Lotto wäre auch, wenn Alexander Zverev morgen das Tennisfinale bei den Olympischen Spielen gewinnt und Gold für Deutschland holt.
Das hat nämlich noch keiner vor ihm geschafft, jedenfalls kein Mann aus Deutschland. Wir sind gespannt auf morgen. Vielen Dank, Julia.
Gerne.
Und wenn wir schon beim Blick auf morgen sind, darf auch das Wetter nicht fehlen. Claudia, du hast die Aussichten für uns für morgen.
Ja, Helge, und in der Mitte sieht es gar nicht mal so unfreundlich aus, in der Mitte Deutschlands. Sonst aber ziemlich wechselhaftes Wetter. Heute ein fantastischer Blick. Teilweise konnte man die Wolken und die Schauer, hier beispielsweise so eine dunkle Schauerwolke, richtig gut erkennen. Dazu gab es Regenbogen, so richtig Hochsommer ist das nicht, aber immerhin. Und wir hatten es schon zu Beginn in den Tagesthemen. Große Hitze im Moment, vor allem im östlichen Mittelmeerraum. Dort auch zahlreiche Waldbrände. Wahrscheinlich sogar bis Mitte der Woche Richtung Griechenland, Türkei, Höchsttemperaturen von deutlich über 40 Grad. Spannend für uns ist dieses Tiefdruckgebiet hier. Das lenkt nämlich jetzt in der Nacht und auch morgen häufig Regen, vor allem in den Süden und Südosten Deutschlands. In Italien wirklich Sturzfluten, die da runterkommen. Also sehr viel Regen. Heute gab es schon Hagel und auch im äußersten Süden Deutschlands wird es weitergehen mit diesem kräftigen Regen bis morgen. Im Laufe des Nachmittags zieht es dann nach Südosten ab. Aber auch dort kann es zu kleineren Überschwemmungen kommen. Jetzt in der Nacht dort noch Regen, zum Teil auch der kräftigeren Art. Nach Norden hin lassen die Schauer und Gewitter nach. Dann lockert es morgen Mittag auf. Von Nordwesten, von der Nordsee am Vormittag schon wieder erste Schauer, die dann ein bisschen weiter nach Süden vorankommen. Dahinter dann Sonne, vor allen Dingen Richtung Ostfriesland. Im Süden weiter Regen, der dann aber weiter nach Südosten zieht. Da können aber noch mal erhebliche Summen zusammenkommen. Also so 30, 40 Liter waren es zum Teil auch schon. Die Temperaturen morgen früh 12 bis 16 Grad, am Nachmittag bis 24 Grad rund um Berlin. Und die nächsten Tage bringen immer mal wieder Schauer im Süden und über der Mitte. Im Norden ist es meist trocken.
Das waren die Tagesthemen. Vielen Dank, Claudia, für das Wetter. Und das waren die Tagesthemen von heute. Hier im Ersten geht's jetzt um den Mythos der Unverwundbarkeit. Bereichernde Gedanken zu den Flutkatastrophen im Wort zum Sonntag. Und danach sehen Sie die neue Staffel von Inas Nacht. Und wir sind morgen wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen und mit Ingo Zamperoni. Einen schönen Sonntag.